Ich dachte, ich bleib bei meinem Predigteinstieg, dem letzten treu und nehme dich in ein zweites von meinen Hobbys mit rein, bei dem ich unglaublich schlecht bin. Wenn du dabei warst vor 4 Wochen, ich hatte eine Pflanze mitgebracht und habe erklärt, wie ich überhaupt keinen grünen Daumen habe, diese eine Pflanze bei mir durchhält und ich deswegen Fan von ihr bin, aber außer Aloe Vera bei mir nicht so viel klarkommt in der Wohnung. Und wenn du die Angelrute gesehen hast, dann kommen wir zu einem zweiten meiner Hobbys, was ich unglaublich faszinierend finde und unglaublich cool finde, wenn Leute es können, ich es aber gar nicht kann. Mein Vorteil ist, ich weiß nicht, wie viel du mit Angeln anfangen kannst, in Bremen, Fun Fact für Bremen, ist das einzige Bundesland, wo Angeln relativ leicht geht. Ich hatte einen Freund während des Studiums in Hessen, der musste, das ist wie bei dem Führerschein, der musste eine ganze Prüfung machen, musste vorher lernen, eine Theorieprüfung abschließen. Ich weiß nicht, ob er auch noch praktisch irgendwas da machen musste. Ich glaube, 1.500 hat das gekostet, um überhaupt die Erlaubnis zu kriegen, um in Hessen fischen zu dürfen. In Bremen geht das relativ einfach. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es ein Gesetz, wo ein Bremen-Ansässiger mit 2 Angeln für den Eigenbedarf fischen kann. Das heißt, du gehst zum Amt, legst 30 Euro auf den Tisch, die geben dir eine Erlaubnis und du kannst loslegen, in öffentlichen Gewässern zu fischen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jemanden wie mich dann auf die Fische loszulassen. Das Gute ist, ein Freund und ich haben das jetzt für 2 Jahre immer mal wieder nach dem Feierabend oder einer Mittagspause gemacht. Den Köder baden schicken ist bei mir ein deutlich besserer Begriff als Angeln, weil wir hatten einen Biss. Du siehst, der Köder sieht noch relativ frisch und gut aus, der wurde aber schon ein paar Mal reingeschmissen. Von daher, wir haben bis jetzt nicht wirklich viel gefangen. Und so schlecht. Kommt nachher nochmal zum Einsatz. So schlecht ich im Fischen bin, ich dachte, ich will euch dieses Bild am Anfang mitgeben und wir benutzen es auch durch diese Predigt durch, weil ich dachte, es beschreibt gut, was wir uns gleich in der Bibel durchlesen. Es beschreibt gut, was Gott mit Versuchung in deinem und meinem Leben meint. Weil wir tatsächlich bei Versuchungen nicht die sind, die hinter der Angel stehen, aber die Fische sind, auf die geangelt wird. Und die Bibel uns jemanden vorstellt, die er den Teufel nennt, wo er sagt, im Gegensatz zu Nico, ist er deutlich besser beim Angeln. Weiß er ziemlich gut, auf was du und ich, was für Köder wir gehen. Und er ist tatsächlich nichts unversucht lässt, uns aus dem Wasser rauszuziehen, für das du und ich eigentlich gemacht sind, nämlich die Beziehung zu Gott. Und ich deswegen in dieses Thema mit dir einsteigen will und in einen Text einsteigen will, den ich spannend finde, weil es zeigt, dass Jesus, Gott selbst, dass der Teufel selbst vor ihm nicht Halt macht bei Versuchung. Und ich will dir kurz den Text zeigen, um den es heute geht. Lukas 4, 1 bis 15. Du kannst ihn hier vorne mitlesen. Dort lesen wir, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier herunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn bis zu einer günstigen Gelegenheit in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm, er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Das ist der Text, den ich mir in den nächsten Minuten mit dir angucken will. Es sind 3 Sachen, wo ich hoffe, dass sie dir und mir bei Versuchung helfen, es den Fischen in Bremen ähnlich zu machen und nicht anzubeißen. Nämlich auf der einen Seite, dass wir verstehen, für wen ist oder wen betrifft Versuchung eigentlich? Was sind die Köder, die der Teufel bei Versuchung benutzt? Wie funktioniert Versuchung? Und was sind Wege, die uns dieser Text zeigt, wie wir Versuchung besiegen können in unserem Leben? Das möchte ich mit dir anschauen. Möchte aber am Anfang nochmal beten, weil ich erwähne das immer mal wieder und mir ist das wichtig, dass wir es im Kopf behalten. Du baust bei dieser Predigt nicht auf meinen Grips, sondern wir bauen darauf, dass Jesus etwas dadurch sagt. Von daher, dafür möchte ich jede Predigt beginnen, weil ich ihn darum bitten will. Magst du noch einmal mit mir aufstehen? Vater, danke für dein Wort und danke für all die guten Gedanken, all die tiefen Gedanken, all die Gedanken, die auch Bereiche in unserem Leben ansprechen, die nicht unbedingt angenehm sind, dass du ehrlich bist, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du gute Gedanken für unser Leben hast, dass du sie uns gegeben hast, dass wir uns heute Morgen da Gedanken machen können. Du siehst aber, dass wir mehr brauchen als nur unsere Weisheit. Wir brauchen, dass du an unseren Herzen arbeitest. Wir brauchen, dass du zu uns sprichst. Und Vater, ich bitte dich, dass das jetzt passiert. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie Versuchung etwas sein kann, wo wir in unserem Leben standhalten. Und dass wir Versuchung verstehen, wie du es siehst. Amen. Setzt euch gern. Das Erste, wen sie betrifft. Und mir war wichtig, ganz am Anfang oder bei dieser Frage mit diesem Thema einzusteigen, um es hoffentlich ein bisschen aus der, ich sag mal, Schmuddelecke wegzukriegen, wo ich glaube, gerade wir Christen es schnell hintun können. Weil ich weiß nicht, ich habe mal in der Vorbereitung selbst überlegt, wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem über Versuchung in deinem Leben geredet hast oder umgekehrt jemand zu dir gekommen ist und sich dir anvertraut, wo er gerade mit Versuchung zu tun hat? Ich würde vermuten, dass es dir ähnlich wie mir geht und das nicht oft passiert. Wahrscheinlich schon eine ganze Ecke her ist, etwas ist, wo jemand dann überhaupt nicht mehr weiter wusste oder du überhaupt nicht weiter wusstest, aber eigentlich das Thema doch etwas ist, was wir eher verschweigen, oder? Was eher ein Tabu ist. Wo wir irgendwie davon ausgehen, ja, das ist ein Thema, Leute, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, Leute, die noch ganz am Anfang sind, die noch so viel zu lernen haben, die könnten noch mit Versuchen zu tun haben, die können das noch offen sagen, aber gerade wenn du schon länger unterwegs bist wie ich mit Jesus, uns ist doch irgendwie intuitiv klar, das sollte eigentlich nicht mehr Teil unseres Lebens sein, oder? Das ist doch was, ich meine, wenn ich das anderen sage oder der Grund, warum wir es eigentlich als Tabu halten, ist, was würden die anderen von mir denken, wenn rauskommt, dass ich an dieser Stelle mit Versuchen zu kämpfen habe? Was würde rauskommen? Was würden Sie über meinen Glauben denken? Was würde das über meinen Glauben sagen, wenn ich sage, dass ich abends Probleme damit habe, bestimmte Seiten nicht anzusurfen? Nicht das Geld nur für mich zu horten? Meine Karriere gerade für mich alles ist und dass ich damit so schnell für mich irgendwie weiß, okay, ich muss damit klarkommen, aber bloß nicht, dass irgendwelche anderen davon wissen. Weil ein guter Christ hat doch nicht mit Versuchung zu tun. Und wenn wir an diesem Punkt ein bisschen so gepult sind, meine Hoffnung ist, dass wir bei diesem Text ganz am Anfang merken, wie viel offener und wie viel, ich will nicht sagen entspannter, aber normaler die Bibel hier mit Versuchung umgeht. Denn schau mal mit mir, wer hier genau versucht wird. Vers 1 und 2, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, der Sohn Gottes, Gott selbst, hat mit Versuchung zu kämpfen. Und wir sehen das an anderen Bibelstellen, wenn du in Hebräer guckst, diese Versuchung war nicht etwas, wo der Teufel zu ihm kommt und das Jesus einfach überhaupt nicht interessiert. Die Bibel macht deutlich, Versuchung für Jesus war hier real. Das war etwas, was ihn wirklich herausgefordert hat. Das war nicht irgendwas, wo ein netter Versuch, er hat damit gekämpft. Und ich finde es spannend, an welchem Punkt er hier damit kämpft. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Er geht in die Wüste, fernab von dem, wo wir vielleicht sagen würden, was ihn da irgendwie ablenken kann von Gott. Er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er fastet, um Gott besonders nahe zu sein. Sich vorzubereiten auf, wenn du dann die Verse nach in Lukas 4 weiterliest, merkst du erst kurz dafür, seine Mission, mit der er auf diese Erde gekommen war, nämlich das Evangelium zu predigen, für uns zu sterben. All das sollte jetzt losgehen. Es ist an einem Punkt, wo Jesus versucht wird, wo er enger mit Gott unterwegs war, als er je zuvor war und als irgendjemand von uns sonst es jemals sein würde. Und es ist genau der Punkt, wo er versucht wird. Es ist genau da, wo der Teufel kommt und ihn versucht. Wenn die Bibel uns, um noch einen draufzusetzen, Vers 13, die Bibel macht deutlich, das ist auch nicht der einzige Punkt, wo Jesus versucht wird. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn bis zu einer günstigen Gelegenheit in Ruhe. Und wenn du ein bisschen weiter im Lukas-Evangelium liest, merkst du, diese günstigen Gelegenheiten kamen immer mal wieder. Es gibt einen Moment, wo Petrus, einer seiner Freunde, zu ihm kommt und sagt, ich weiß, wir gehen jetzt nach Jerusalem, du willst dort sterben, aber muss das sein? Geht das nicht auch irgendwie anders? Und wo Jesus ihm sagt, Teufel, hau ab, ich weiß, dass das gerade eine Versuchung ist. Es gibt später, Petrus kommt bei der Story irgendwie nicht so gut weg, nochmal Petrus, der im Garten, Jesus kurz davor gefangen genommen zu werden, er zieht sein Schwert und versucht, Jesus dazu verteidigen, die Leute, die da Jesus gefangen nehmen wollen, irgendwie zu vertreiben. Und Jesus sagt, lass es. Es muss so passieren, weißt du, ich weiß, wie hier der Teufel ihm auch vorhält, ich weiß, ich könnte Gott um Engel bitten und er würde mich hier rausholen, aber das ist, was du hier machst, ist Versuchung, das soll so nicht sein. Wieder und wieder und wieder zeigt uns die Bibel, dass Jesus Gott selbst in seinem Leben versucht wird. Der versucht wird, wo die Bibel drüber sagt, er hat nie eine Sünde begangen. Und mir ist wichtig, dass wir hier an dieser Stelle verstehen, dass die Bibel deutlich macht, Versuchung selbst ist nie eine Sünde. Versuchung selbst ist nicht etwas, wo Gott sagt, was, du wurdest versucht? Dann hast du was falsch gemacht. Sondern was im Gegenteil, was die Bibel hier sagt, ist, je mehr du und ich mit Gott unterwegs sind, an dem Punkt, wo du und ich uns entscheiden, ich möchte mit Gott unterwegs sein, das ist der Punkt, wo Versuchung eine Rolle spielen wird. Nicht, weil wir etwas falsch machen, sondern weil es einen Gegenspieler gibt, jemanden gibt, der hier der Teufel heißt, der Angriffe auf deinen und meinen Glauben startet, der nichts lieber hätte, als dass dein und mein Weg mit Gott irgendwo eine Exit hat, irgendwo sich verläuft und in irgendeine andere Richtung gehen, wir in eine andere Richtung gehen als auf Gott. Von daher, ich hoffe, wenn wir heute dieses Thema hier anschneiden, dass du weißt, wenn dich das betrifft, die Bibel geht davon aus, es betrifft eigentlich jeden von uns, es ist kein Tabuthema. Es sollte nicht sein in unserer Gemeinde, wo jeder mit alleine kämpfen muss, was man irgendwie unter der Decke halten muss. Andersrum, wenn es unter der Decke gehalten wird, wird es meistens am schlimmsten. Du kannst es in Amerika gerade sehen, Pastoren einer nach dem anderen fallen, weil sie mit diesen Themen nicht offen umgehen, glaube ich. Weil sie niemanden haben, mit dem sie reden können, wenn Versuchung kommt, sondern es laufen lassen und dann gruselige Sachen passieren. Und die Bibel fordert uns hier dazu auf, mit diesem Thema es nicht zum, wenn jemand kommt, nicht die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, wie kannst du nur, wie kann das denn in seinem Leben der Fall sein? Du bist doch mit Jesus unterwegs, wie kann Versuchung nur dich da gekriegt haben? Sondern verstehen, Versuchung ist immer ein Angriff vom Teufel, nicht die Schuld einer Person selbst. Und dass wenn jemand kommt, ich hoffe, wir eine Gemeinde sind, wo er weiß, hier sitzen Leute, denen es genauso gegangen ist, vielleicht gerade genauso geht oder irgendwann in ihrem Leben genauso nochmal gehen wird. Und dass es etwas ist, wo wir zusammen gegen angehen und nicht einander dafür verurteilen. Und lass mich das andersrum aussagen. Wenn du Christ bist und auf deine letzten Jahre zurückschaust, auf dein Leben mit Jesus schaust und sagst, Versuchung ist für mich alles durch. Für dich vielleicht auch klar ist, Leben mit Jesus sollte kein Kampf sein, sondern sollte eigentlich, der Geist Gottes ist ja in mir und dann sollte alles laufen, sollte Versuchung an mir abperlen. Die Bibel sagt, das wäre nicht normal. Oder andersrum, es wäre eigentlich eher ein Grund zur Sorge. Weil wenn diese Angriffe nicht kommen, es kann eins von zwei Dingen heißen. Entweder dein Glauben ist eine Art von Glauben, wo der Teufel sagt, da muss ich keine Angriffe drauf fahren, das ist für mich kein Problem. Oder es ist, dass du und ich uns an Versuchungen, an Schuld schon so sehr an manchen Punkten in unserem Leben gewöhnt haben, dass wir es für normal halten. Und ich hoffe deswegen, wenn wir jetzt in den zweiten Punkt gehen, wie Versuchung aussieht, dass du und ich das nehmen, als ein bisschen uns den Puls zu fühlen, wie sind wir da gerade unterwegs? Und ich hoffe, dass dir, wenn du heute Morgen hier bist und mit Glauben, mit Versuchungen nicht so viel anfangen kannst, wenn du dich vielleicht auch denkst, warum machen sich Christen da so einen Stress? Ich meine, wir haben Bedürfnisse, warum sich da jetzt Gedanken machen, sollte ich das machen, sollte ich das nicht machen, geh dem doch nach. Ich hoffe auch für dich kann es ein Stück deutlich machen, warum Gott bei Versuchungen es so ernst ist. Er so sehr davor warnt. Das Zweite, wie funktioniert jetzt Versuchung genau? Nochmal Vers 3 bis 12. Da sagte der Teufel zu ihm, also zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Jesus gab aber zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seinen Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Drei Dinge, mit denen der Teufel Jesus hier versucht. Brot, Macht und Gottes Wort. Und ich weiß nicht, wie gut du dich in der Bibel auskennst, gerade am Anfang im Alten Testament, aber ich fand es spannend zu sehen, dass die Bibel deutlich macht, diese drei Dinge, mit diesen drei Dingen zu versuchen, es hat eigentlich System. Ich weiß nicht, Genesis 3, ob es dir was sagt, ab Vers 4, da lesen wir, da sprach die Schlange zu der Frau, also Adam und Eva, die ersten Menschen, der Teufel kommt auch zu ihnen und sagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Wenn du diese beiden Texte nebeneinander hältst, merkst du, es sind genau dieselben drei Arten, wie der Teufel beide, Jesus und Adam und Eva, versucht. Frucht, die für die Augen lecker aussieht, bei dem ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft. Es ist, dass er Eva hier zeigt, genauso wie Jesus, was sie sein könnte, was sie haben könnte, wenn sie nur an dieser Stelle zubeißt. Und am Schluss ist es, dass er Gottes Wort benutzt und sagt, das, was Gott euch da sagt, das ist eigentlich gar nicht so. Diese beiden Texte, am Anfang vom Alten und am Anfang vom Neuen Testament, beide machen deutlich, im Kern läuft Versuchung immer gleich. Der Teufel nimmt das, was nimmt nichts weniger als das, wonach sich dein Körper, dein Herz und auch dein Glauben am meisten sehnt, nimmt an sich eigentlich gut geschaffene Dinge. Und mir ist das wichtig hier, dass wir das nicht verpassen, weil Christen können schnell die Welt einteilen in, das ist Versuchung, ich sag mal Geld, Sex, Macht, all diese Dinge, das ist an sich schlecht, weil es kann uns versuchen und dann gibt es gute Dinge, von denen solltest du dich fernhalten und dass wir kategorisieren in gut und böse. Mir ist wichtig, dass wir hier sehen, all das, mit dem der Teufel versucht, an sich von Gott gut geschaffene Dinge. Der Baum, Teil des Paradieses, über das Gott sagt, es ist gut. Es ist für den Menschen gut, nur eben an dem Punkt noch nicht. Was Jesus hier angeboten wird, mit die Herrschaft über die Welt haben, Jesus weiß, am Schluss ist das Gottes Plan. Gott wollte ihm die Welt geben, aber was der Teufel ihm hier anbietet, ist eine Abkürzung, um den Tod zu umgehen am Kreuz. Wenn er hier mit Gottes Wort kommt, Jesus sagt, ich weiß, diese Versprechen gibt es, aber er sagt, eben nicht auf diese Art und Weise. Versuchung, und mir ist das wichtig hier, Versuchung ist nie etwas, wo Dinge an sich etwas Falsches sind, sondern der Teufel versucht uns immer mit an sich gut geschaffenen Dingen, Dingen, die sich Gott für dich und mich auch wünscht, aber da, wo Versuchung ins Spiel kommt, da, wo Gott vor diesen eigentlich guten Dingen warnt, es ist, wenn dieser Haken im Köder steckt. Dieser Haken, den wir in Vers 7 so lesen vom Teufel. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Und jetzt nehme ich nochmal die Angel dazu. Und ich hoffe, dass ich niemanden von euch piekse. Aber wir kriegen das hin. Und Versuchung läuft so. Der Teufel nimmt das, was du dir am meisten gerade wünschst. Beziehung, Sex. Es ist vielleicht Erfolg bei der Arbeit. Irgendwie Erfüllung zu haben, was zu erleben in der Welt, Dinge in der Welt zu sehen. Und du hast völlig recht, wenn du sagst, aber all das wünscht sich Gott doch auch für mich. Das, wo diese guten Sachen zur Versuchung werden, ist, und es tut mir leid, Julian, ich versuche dich mal, dass er sagt, hier, all das kannst du haben, wenn du es auf eine Art und Weise tust, dass du Gott mal eben zur Seite legst. Du kannst Karriere haben, wenn du dich jetzt die nächsten 10 Jahre einfach nur um dich selbst drehst. Ist doch nichts dabei. Ja, Gott, kannst du auch später noch machen. Du kannst unglaublich viel Geld haben dadurch. Das ist doch auch was Gott, dann geht's dir gut. Hier deine Freizeit, ja, Gott will auch was davon haben, aber komm, jetzt du bist jung, mach doch erstmal einen drauf. Die Beziehung, ja, ich weiß, Gott denkt sich da was anderes, Sex haben nur in der Ehe, okay, aber hey, du findest doch gerade niemanden, ich meine, da kann doch Gott jetzt nicht so sein und nimm's dir doch einfach. Und hier ist das Tückische, weil die Dinge gut sind, der Teufel lügt an dieser Stelle nicht. Wenn du und ich bei Versuchung reinbeißen, es wird uns alles geben, wonach wir uns sehnen an diesem Moment. Geld wird uns für den Moment glücklich machen. Sex wird unglaublich gut sein. Diese Sachen an sich werden nie etwas von ihrer Schönheit verloren haben. Am Schluss denken wir, ja Gott, du hattest tatsächlich Unrecht, weil guck mal, wie gut es mir jetzt geht. Aber der Grund, warum Gott jetzt an dieser Stelle bei Versuchung hier warnt, warum Jesus auch nicht darauf eingeht, ist, dass er weiß, in diesem Köder hängt ein Haken. Und es ist wie beim Fisch, der diesen Wurm vor sich im Wasser sieht und denkt, oh, lecker. Reinbeißt und denkt, siehst du, lecker. Was nur für einen Moment dieses Lecker anhält, bevor ihn dieser Haken rausreißt und er alles verliert, was er eigentlich zum Leben brauchte, nämlich das Wasser, in dem er unterwegs war. Und das sagt Gott, das ist was, warum er sich wünscht, an manchen Stellen du und ich bei Versuchung gute Dinge vielleicht auch gehen lassen, auslassen. Weil er sagt, wenn dieser Haken drin steckt, wenn du und ich es uns auf eine Art und Weise zu einer Zeit holen, wo wir Gott dafür aufgeben müssen, unsere Beziehung mit Gott irgendwie schmälern müssen, um diese Sachen zu kriegen. Er sagt, es wird dich immer aus dem rausziehen, für was du eigentlich geschaffen bist. Ja, es wird dir für den Moment unglaublich viel geben, aber, und ich glaube, wir kennen alle diesen Moment, wenn die Beziehung dann irgendwann mal die Honeymoon-Phase durch hat, wenn Geld irgendwie seinen Reiz verloren hat, die Karriere abflacht, was auch immer, das ist dieser Moment, wo wir merken, da ist eine gewisse Leere. Da bin ich wie Fisch aus dem Wasser. Ich brauche jetzt irgendwie mehr, das ist irgendwie nicht genug. Ich suche hier nach etwas, aber dass Gott sagt, ja, du könntest jetzt mit Köder nach Köder da reinschmeißen, aber es wird am Schluss immer dasselbe sein. Du wirst merken, ich habe das, was mein Leben eigentlich ausmachen sollte, verloren. Deswegen sagt er, beiß nicht an. Er sagt es hier bei dem Brot, wir leben nicht vom Brot allein. Und Versuchung ist so ein Thema für die Bibel, weil sie sagt, wenn du und ich anbeißen, es wird etwas sein, wo der Teufel dich und mich von Gott wegzieht. Wo wir irgendwann dort stehen werden und sagen, ich habe das eine verloren, wo es wirklich drauf ankam in meinem Leben. Ich habe etwas Gutes genommen und dadurch das Beste ersetzt. Und Jesus sagt an dieser Stelle, das wird sich niemals lohnen. Von daher, ich weiß nicht, wo du gerade mit Versuchung stehst. Aber wenn es Momente gibt, wo du weißt, ja, und ich höre das immer wieder mal von Leuten, dass sie sagen, ja, ich weiß, ich bin ja nicht ganz auf dem, was Gott gerade von mir will. Aber, schau, ich brauche das doch gerade mit der Arbeit. Ich habe gerade so eine Möglichkeit und da könnte ich so durchstarten. Das wird sich nie wiederkommen. Hat Gott ja vielleicht auch geschenkt. Und ja, ich habe da nicht so viel Zeit für ihn, aber kommt irgendwann. So, du vielleicht andere Dinge hast, wo du sagst, ja, ich weiß, es wäre nicht genau der Weg wie Gott, aber das kann doch für ihn nicht so ein Problem sein. Ich sag mal, ich höre dann von Leuten, wie kann Liebe denn Sünde sein? Wie kann, was mich erfüllt, denn ein Problem für Gott sein? Wenn er mich liebt, dann würde er das doch alles wollen. Der Grund, warum Gott an dieser Stelle tatsächlich manchmal Stopp sagt, das ist Versuchung. Er sagt, natürlich liebe ich dich, aber gerade weil ich dich liebe, will ich nicht, dass du irgendein Köder mit diesem Haken drin schluckst. Sondern er gibt dir und mir sein Wort, um uns deutlich zu machen, wie können wir seine gut geschaffenen Dinge verwenden, dass es ein Geschenk von ihm ist und nicht ein Köder, der uns von ihm wegzieht. Aber weil Jesus auch weiß an dieser Stelle, dass es ein Kampf für dich und mich ist, dass es etwas ist, wo immer wieder uns diese Angel vor Augen gehalten werden wird, ich möchte am Schluss mit dir zwei Dinge anschauen, die dieser Text sagt. Wenn du das erkannt hast, wenn du weißt, an manchen Stellen, da hängt ein Köder mit dem Haken vor dir, wie wir dem aus dem Weg gehen können, das Letzte. Wie können wir jetzt bei solcher Versuchung standhalten? Und das Erste, und ich entschuldige mich nicht, aber es ist etwas, wo wir, glaube ich, die letzten drei oder vier Predigten immer drauf gekommen sind, wo ein Kollege im Büro am Mittwoch mir schon gesagt hat, oh Nico, schon wieder das Thema? Und wo ich gesagt habe, ich komme irgendwie gerade nicht dran vorbei, aber dass hier dreimal Jesus versucht wird, dreimal Jesus gleich antwortet, nämlich, es ist geschrieben. Jesus macht hier deutlich, dass die größte Waffe gegen Versuchung ist, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, die Bibel gut zu kennen. Regelmäßig Zeit damit zu verbringen, zu wissen, für sich immer klar zu haben, wo sind die Haken und was ist Geschenk. Die Bibel sagt, oder Gott redet in der Bibel, glaube ich, nicht ohne Grund von der Bibel als Schwert im Kampf gegen Versuchung, weil er weiß, wir brauchen diese Bibel, um dem standzuhalten, um diese Lügen am Schluss zu entlarven, dass uns das alles geben würde, wenn es in Wahrheit uns alles nehmen würde. Und deswegen, ich hoffe und will dich nochmal dran erinnern, Bibel ist keine Pflichtlektüre, die Gott dir und mir im Leben als Christen aufträgt und die wir halt irgendwie im Leben einmal durchgekriegt haben müssen, sondern es ist etwas, was er dir und mir hier mitgibt, als Werkzeug, Versuchung in unserem Leben standzuhalten. Ich hoffe, es ist etwas, was du ernst nimmst, was wirklich jeden Tag für dich etwas ist, was du zur Not dich auch hinpeitscht. Aber dieses Buch, es macht so viel Gutes mit uns, es wäre fatal an dieser Stelle, es irgendwie dieses Schwert in der Scheide stecken zu lassen. An dieser Stelle Versuchung, mehr Möglichkeiten in meinem Leben zu geben, als es sowieso schon hat. Und das andere, wenn du es kennst, wie es mir oft geht, dass ich zwar das Richtige dann weiß, am Schluss, ich sag mal, das Schwert in der Hand habe, aber es einfach nicht geschwungen kriege. Ich einfach merke, ich stehe da und ich weiß in dem Moment genau, was Gott von mir wollen würde, aber dann kommt halt diese Stimme und sagt, ja, du könntest so viel mehr gerade haben. Und mir dann die Disziplin, die Willenskraft, was es auch immer ist, fehlt, um da wirklich dem auch zu folgen. Ich glaube, da kommt das Zweite ins Spiel, was uns dieser Text hier sagt, nämlich was diese ganze Versuchungsgeschichte hier einrahmt. Wenn wir in Vers 1 lesen, erfüllt von dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend und am Schluss lesen, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Das, was uns hilft und was damals Jesus geholfen hat, diese Bibel auch anzuwenden, dahin zu folgen, wirklich Versuchungen auch aus dem Weg zu gehen, ist, dass er nicht alleine in diesen Kämpfen war, sondern dass Gott dabei war. Dass er mit Gottes Geist zusammen gegen Versuchung gekämpft hat. Und jetzt könnte man natürlich denken, okay, ich meine, das war Gott selbst. Was ist das denn für ein Vorbild? Ich meine, Jesus, da werden wir nicht drankommen. Ich will dir kurz Hebräer 4 vorlesen, Vers 15 und 16, weil für mich Gott dort deutlich macht und verspricht, dass mit diesem selben Geist, den Jesus hat, er auch dir und mir in Versuchung helfen will. Dort steht, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Gott sagt, wenn du in der nächsten Woche, in dem nächsten Monat weißt, dass es Momente gibt, wo Versuchung an deine Tür klopft, er sagt, ich bin nur ein Gebet entfernt. Er erwartet nicht von dir und mir, dass wir genug Disziplin, genug Willen aus unserer eigenen Kraft aufbringen können, um jeder Versuchung aus dem Weg zu gehen, sondern er sagt, in diesen Momenten, wo du weißt, da steckt ein Haken in dem, was ich gerade anbeißen will, er sagt, komm zu mir, bitte mich. Und er sagt, an diesem Punkt, wenn du und ich ihn in Versuchung bitten, es kann uns so gehen wie Harry Potter in der Kammer des Schreckens. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ein paar von euch kennen diese Geschichte und ich hoffe, bei manchen von euch mache ich jetzt nicht zu sehr ein Sakrileg, um Harry Potter in der Predigt zu zitieren. Aber kennst du diesen Moment, Ende zweites Buch, Harry steht in dieser Kammer, vor ihm Lord Voldemort, der böse Zauberer mit einer Riesenschlange, die schon einen tötet, wenn man sie nur anguckt. Und er soll jetzt irgendwie abgeschnitten von seinen Freunden, verlassen auch von dem mächtigsten guten Zauberer Dumbledore, der der Schule verwiesen wurde. Er steht da alleine vor dieser riesigen Schlange. Keine Chance, kraftlos, keine Möglichkeit, da irgendwie in diesem Kampf zu gewinnen. Und es ist kurz bevor er aufgibt, dass plötzlich er einen Schrei von einem Phönix hört. Dieser Phönix kommt, es ist Dumbledores Vogel, schmeißt ihn einen Hut in den Schoß. Und es kommen, zumindest im Film, ringen die Worte durch den Raum, die Dumbledore gesagt hat, bevor er die Schule verlassen hat. Nämlich, in dieser Schule wird Hilfe immer dem gegeben, der darum bittet. Und er greift in diesen Hut, zieht das Schwert, was am Schluss dasjenige ist, was er dann diesem Basilisken in den Mund stößt und damit gewinnt. Und ich dachte an dieser Stelle, das ist genau das Angebot, was Gott dir und mir bei Versuchung macht. Jesus kommt auf diese Welt, nicht nur um dir und mir zu zeigen, wie ein gutes Leben aussehen kann, nicht nur an meinem Kreuz zu sterben, um dir und mir zu vergeben, für die Male, wo wir auch bei Versuchung immer mal wieder fallen werden, sondern er geht in den Himmel, steht wieder auf, geht in den Himmel und schickt seinen Heiligen Geist auf diese Erde, damit du und ich wissen, wie Dumbledore, sagt er dir und mir, Hilfe wird immer dem gegeben werden, der darum bittet auf dieser Erde. Wenn du ihn darum bittest, dann wird er mit seinem Geist kommen und dir helfen, an diesen Stellen nicht den Köder zu schlucken, den dir der Teufel hinschmeißen will. Und deswegen, ich will dir hier nichts Blaues vom Himmel erzählen. Was an diesem Punkt beginnt, es wird ein Prozess sein. Es wird nicht etwas sein, wo du mit einem Mal sofort alle Probleme sich lösen werden. Gibt es auch, aber das ist eher das Wunder. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich bin mit Jesus gestartet und plötzlich war Alkohol für mich völlig egal, was vorher für mich ein Problem war. Ich sag mal, der Normalfall, den es bei vielen Dingen geben wird, es ist ein Prozess, der anfängt. Es ist ein Prozess, wo dieser Geist kommt, nach und nach anfängt, Dinge in deinem und meinem Leben, unser Herz zu verändern. Von daher, ich will dir nicht, und ich hoffe, ich schicke dich da nicht mit einer falschen Illusion nach Hause, dass wenn du ein Gebet machst, alle Probleme sich für immer lösen. Jesus hatte hier immer weiter mit Versuchung zu kämpfen. Wo ich hoffe, ich dich gewinnen kann für heute Morgen, ist, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du weißt, er und sein Geist sind nur ein Gebet entfernt. Wir hören gleich ein Stück Musik. Wenn du sagst, hey, an dieser Stelle, ich weiß noch gar nicht, ob es diesen Gott gibt, aber wenn er wirklich lebendig ist und wenn ihn das wirklich gibt, er sagt, er möchte sich dir zeigen. Und wenn du ihn mit ehrlichem Herzen einlädst in dein Leben, dann wird er kommen. Und dann wird das einen Unterschied machen, gerade auch bei Versuchung. Und wenn du schon mit ihm unterwegs bist, ich hoffe, die nächste Woche ist etwas, gerade wenn du an manchen Stellen schon weißt, das sind immer wieder meine Versuchungsmomente, dass wir hier Jesu Vorbild folgen und einen nächsten Schritt machen, um da mehr standhalten zu können. Entweder unsere stille Zeit, unsere Zeit mit der Bibel irgendwie ernster nehmen, uns zur Angewohnheit machen, wenn wir in diese Momente kommen, wenn wir vielleicht schon davon wissen, dass wir vorher beten, dass wir Gott um seine Hilfe bitten. Und am Schluss, und ich hoffe, du bist in dieser Gemeinde in einem Hauskreis, kennst Leute so eng, dass du an dieser Stelle auch nicht alles verstecken musst, sondern mit anderen teilst. Sie für dich, mit dir beten können und dass wir diese Kämpfe zusammen angehen. Wissen, sie werden bei allen von uns kommen, völlig normal. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es eher ein Zeichen, dass du gut mit ihm unterwegs bist, wenn solche Sachen kommen und da der Teufel denkt, er was kaputt machen muss. Und ich hoffe, wir sind da zusammen unterwegs und erinnern uns bei all den Malen, wo es auch mal daneben gehen wird, an das, was Hebräer hier sagt. Gott geht davon aus, wir werden nicht jeder Versuchung standhalten. Dafür ist er auch gestorben. Wir können uns auf diese Vergebung am Kreuz verlassen. Aber es ist jedes Mal, gerade wenn wir fallen, neu die Einladung. Mach den nächsten Schritt mit mir. Lass uns es neu versuchen. Gib nicht auf bei Versuchungen. Find dich damit nicht ab. Sag nicht, so bin ich halt, sondern schau auf Jesus und sag, mit seiner Kraft können Dinge anders werden. Ich hoffe, das ist bei Versuchungen etwas, was uns Hoffnung gibt und motiviert, damit Gott unterwegs zu sein. Soweit.